Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 unseres Podcasts. Heute zum Thema Vertragsverhandlungen. So, so wichtig. Bevor wir mit dem Interview mit Stefan Olbrich aus dem Bundesvorstand des DBL starten, möchte ich auch heute nochmal einen Hinweis geben. Der Ticketverkauf für unseren DBL-Kongress, der am 19. und 20. Juni in Weimar stattfindet, ist gestartet. Das heißt, ihr erhaltet noch bis zum 9. März alle zwei Tage Tickets mit einem Rabatt von 50 Euro. Und wenn du studierst und bisher noch kein DBL-Mitglied bist, dann hast du die Möglichkeit, noch bis zum 4.6. Mitglied zu werden und kostenlos am Kongress teilzunehmen. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Kongress-Website. Ja, und zum heutigen Thema der Vertragsverhandlungen habe ich Stefan Olbrich eingeladen. Mit ihm spreche ich darüber, warum Vertragsverhandlungen eigentlich so ein kompliziertes Konstrukt sind. Also, warum ist es nicht einfach so, dass wir einen Vorschlag machen und der GKV-Spitzenverband akzeptiert den Vorschlag und unterschreibt und dann ist es innerhalb von ein paar Wochen abgeschlossen? Warum sind die Vertragsverhandlungen weit mehr als die Termine der Verhandlung und ein Unterschriftenverfahren? Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir heute?
Hallo, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank. Mir geht's sehr gut. Dir auch, hoffe ich, Hanna?
Ja, alles gut, danke. Du bist ja heute das erste Mal bei uns im Podcast und deswegen würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Stefan Olbrich. Ich bin seit Juni 2025 Mitglied des Bundesvorstandes im Deutschen Bundesverband für Logopädie und vertrete die Interessen der Freiberuflerinnen.
Ja, sehr gut. Und damit hast du ja auch die Aufgabe, den Vertragsverhandlungen beizuwohnen. Und deswegen bist du heute der perfekte Interviewpartner für unser Thema. Starten wir mit der ersten Frage. Wer nimmt denn eigentlich an den Vertragsverhandlungen teil, beziehungsweise wer ist der Vertragspartner oder sind die Vertragspartner?
Also bei den Verhandlungen gibt es zunächst einmal zwei Vertragsparteien. Das sind auf der einen Seite die vier Leistungserbringerverbände, das ist also der DBA, der DBS, Logo Deutschland und natürlich wir, der DBL, der mit Abstand größte Verband. Und die zweite Vertragspartei wird gebildet von dem GKV-Spitzenverband, der alle 94 gesetzlichen Krankenkassen vertritt.
Und wie sieht das dann konkret aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Sitzen da alle gemeinsam an einem runden Tisch oder?
Ja, so ähnlich ist das am Ende tatsächlich. Also auf der einen Seite sitzen dann die Vertreter der vier Verbände. Da sind einige Juristen dabei, eine Mathematikerin und natürlich Logopädinnen und Logopäden. Auf der anderen Seite sitzen dann die Vertreter des GKV-Spitzenverbandes. Und häufig sind bei den Verhandlungen zusätzlich auch Vertreter einzelner sehr großer Krankenkassen oder Krankenkassenverbünde anwesend, zum Beispiel von der AOK, VDEC oder den Betriebskrankenkassen. Allerdings findet davor auch schon eine Menge Arbeit statt. Also ich mache das mal am Beispiel der Vergütungsverhandlungen vom letzten Jahr fest. Im letzten Spätsommer stand die Kündigung und Neuverhandlung der Vergütung unserer logopädischen Leistungen an. Der erste Schritt ist dann, dass sich die Verbände abstimmen, weil sie ja gemeinsam die entsprechende Anlage des Vertrages kündigen müssen. Danach erfolgt dann ein loser bilateraler Austausch zwischen den Verbänden. Man ruft sich an, man teilt sich gegenseitig mit, wie man die Lage einschätzt, ob es eher schwierig ist oder ob die Lage vielleicht gut ist, was selten der Fall ist. Dann fragt man die anderen, welche Ideen vorhanden sind für eine erfolgreiche Strategie, wie man so vorgehen möchte. Man kontaktiert auch mal Verbände aus anderen Heilmittelbereichen, Ergo und Physio, und fragt, wie es bei denen in den Verhandlungen gerade gelaufen ist oder läuft. Das ist noch so eine ganz lose Vorarbeit. Und dann, einige Zeit danach, gab es dann im Herbst die erste Online-Konferenz der Leistungserbringerverbände, in der wir dann ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt haben. Da wurde dann erstmal fleißig gerechnet, denn im Sozialgesetzbuch 5 ist festgelegt, dass bei unseren Vergütungsverhandlungen die Entwicklung der Sachkosten, das ist also die Inflation, dann die Entwicklung der gewerblichen Raumkosten, wir haben Zahlen ja Praxismiete, und als drittes die Entwicklung der Personalkosten zu berücksichtigen sind. Das heißt, die Verbandsvertreter tragen dann erst einmal Zahlen zusammen, wie die Inflationsrate, den Gewerbemietenindex. Wir betrachten die Lohnabflüsse im PVÖD oder schätzen deren Entwicklung für den nächsten Betrachtungszeitraum. Und dann wird gerechnet. Und dann gibt es eine Berechnungsformel, bei der die Lohnkosten ungefähr 85% Anteil haben, die Raumkosten nur 5%, ist die kleinste Gruppe. Und so wird dann ein prozentualer Wert entwickelt oder errechnet, der die allgemeinen Kostensteigerungen in Bezug auf eine logopädische Praxis darstellt. Das ist dann die Basis für unsere Forderungen. Und wenn die Verbände darüber dann Einigkeit erzielt haben, dann tauschen die Verbandsvertreter weitere Ideen aus, weil wir ja die finanzielle Situation der Leistungserbringer über diesen Basiswert hinaus weiter verbessern wollen. Und es gibt ja auch nach wie vor noch viele Tätigkeiten in unserer Praxis, die unerlässlich sind, um Patienten zu behandeln, die aber gar nicht oder nicht angemessen vergütet werden. Dabei wird dann auch geschaut, was in früheren Verhandlungen Befragungen gemacht wurden, wie in der Vergangenheit die Schiedsstellen entschieden haben, wie sie ihre Entscheidungen begründet haben. Also da findet schon ein sehr intensiver Austausch statt. Und für diese Vorbereitungstreffen können dann schon einige Termine über mehrere Stunden notwendig sein. Dazwischen müssen sich dann die Verbandsvertreter wieder mit ihren eigenen Verbänden rückbesprechen. Und dann am Ende finden dann die vier Verbände zu einer gemeinsamen Strategie zusammen, die dann konzentriert wird und hinter der eben auch alle vier Verbände stehen. Denn es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, nach Berlin zu fahren, wenn man sich nicht einig ist und wenn ein Verband vielleicht deutlich erkennbar eine andere Einstellung zu dem Thema hat als die anderen drei Verbände.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, es gibt quasi zwei Vertragspartner. Der eine Teil sind ja die Verbände und wenn die nicht eine Position haben, dann funktioniert ja die ganze Verhandlung einfach auch nicht.
Ganz genau so ist es. Und das ist zum Glück so, dass sich die Verbände da relativ gut auch mittlerweile zusammenfinden. Ja, dann haben wir eine gemeinsame Strategie. Die packen wir dann in unsere Koffer und fahren dann zum GKV-Spitzenverband nach Berlin. Und jetzt sind wir dann an dem, was du vorhin gesagt hast, an diesem Verhandlungstisch, wo dann auf der einen Seite, wie gesagt, die Kassenvertreter der GKVS-Vor sitzen und auf der anderen Seite halt eben die Verbandsvertreter. Ja, und dort trägt dann eine Seite, meistens sind es die Verbände, weil wir ja auch die Anlage gekündigt haben, ihre Ideen vor und trägt dazu auch die entsprechenden Begründungen vor. Und die andere Seite erzählt dann in der Regel erst einmal, warum das alles gar nicht möglich ist und warum das alles ganz unrealistisch ist. Dann wird diskutiert, auch mal gestritten. Es werden Auszeiten genommen, damit sich beide Seiten untereinander besprechen können. Und ja, dann kommt man oft auch an einen Punkt, an dem man sich dann vertagt und beide Seiten die Zwischenergebnisse einfach in ihre Reihen mitnehmen und sie intern besprechen. Ja, und dann geht das praktisch von vorne los. Dann besprechen sich auf der einen Seite die vier Verbände erneut. Auf der anderen gehe ich davon aus, dass das die Mitglieder des GKV-Spitzenverbandes genauso tun. Und dann wird jeweils neu überlegt, ob man Potenzial für Kompromisse sieht oder auch wo rote Linien sind, wo man sagt, nee, also an dem Punkt gehen wir auf gar keinen Fall mit. Ja, und dann trifft man sich nach einiger Zeit wieder. Erneut werden dann die Standpunkte und die Ideen ausgetauscht und dann gibt es Möglichkeit eins, man findet eine Einigung oder wenn man merkt, man kommt einfach überhaupt nicht zusammen, dann erklärt eine Vertragspartei die Verhandlungen für gescheitert und dann ginge es halt eben in ein Schiedsverfahren, wo dann wiederum beide Vertragsparteien ihre Argumente vortragen, bevor dann am Ende ein Schiedsspruch erfolgt. Genau, das heißt, ja, wir sitzen am Verhandlungstisch und das nimmt auch einen ganz wichtigen Teil der Verhandlungen ein, aber der größte Teil findet tatsächlich vorher und dazwischen statt, wenn sich eben alle Teilnehmer untereinander austauschen und ausloten, was können wir gemeinsam vortragen oder wo kann man vielleicht doch noch irgendwo die andere Partei dazu bringen, so ein bisschen von ihrem Standpunkt abzurücken.
Das heißt, das ist ja eigentlich auch so der Grund, das fragen sich wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, wir vermelden am Anfang, die Vertragsverhandlungen sind gestartet und dann kommt erstmal lange nichts. Und ich glaube, viele Logopädinnen und Logopäden denken, hä, die haben doch jetzt angefangen, warum kommt da nichts? Aber das ist jetzt eigentlich, hast du jetzt nochmal den Hintergrund erklärt. Das ist einfach nicht so, dass man sich zusammensetzt und sagt, super, und hier ist der Vertrag, sondern es dauert halt einfach super lange und geht immer nochmal hin und her, ne?
Ja, ich bin selbst auch der mit ungeduldigste Mensch bei der ganzen Geschichte, weil ich ja auch zum Ziel kommen möchte. Und wir haben ja ganz konkrete Ideen, was wir umsetzen wollen. Aber ja, du hast schon richtig gesagt, das zieht sich, ne? Also wenn ich das mal an den Vertragsverhandlungen festmache, beim allgemeinen Vertrag letztes Jahr war es ja so, dass sich über einen langen Zeitraum Probleme aufgestaut hatten. Also die vier Verbände bekommen ja Rückmeldungen aus ihrer Mitgliedschaft, zum Beispiel aus der Rechtsberatung. Das wird ausgewertet und dann haben sich die vier Verbände zusammengefunden und jeder hatte einen großen Stapel Anliegen im Gepäck. Ja, und dann haben wir das zusammen erst einmal konzentriert. Das war so ein richtiger Sitzungsmarathon. Da haben wir mehrere hundert Stunden Online-Konferenzen gehabt. Und das war ja nur der Austausch zwischen den Verbänden. Davor sind ja dann auch noch innerverbandliche Besprechungen, juristische Bewertungen und sowas abgelaufen. Das hat 5 Monate gedauert. Und dann am Ende hatten die Verbände dann 82 Punkte ausgearbeitet, die sie im Vertrag und seinen Anlagen ändern wollten. Also das war wirklich schon sehr intensiv. Und dann sind wir damit im Gepäck nach Berlin gefahren. Also für den DBL, Sarah Herzl, unsere Juristin und ich, und haben dann dort im Juni 2025 dem GKV-Spitzenverband unser Werk vorgestellt. Die waren natürlich auch etwas überrascht. Sie hatten sich das nicht ganz so umfangreich vorgestellt, haben aber auch unserer Arbeit großen Respekt entgegengebracht, haben sich das Ganze angeschaut und haben dann selbst erstmal darum gebeten, Zeit zu bekommen, um das alles sich in Ruhe anzuschauen, auch zu besprechen. Und dann haben wir 4 Wochen später im Juli dann die nächste Sitzung gemacht und dabei haben wir dann erstmal einen Fahrplan aufstellen müssen, wie wir überhaupt mit diesem Berg von Verhandlungspunkten umgehen können und haben dann diese 82 Punkte in 3 Themen eingeteilt oder in 3 Päckchen, sage ich mal, eingeteilt. Päckchen 1 waren die Punkte, bei denen man davon ausging, dass man sich darüber zeitnah einigen kann. Päckchen 2 waren dann Punkte, wo man gesagt hat, ja, das sind wirklich Themen, die spannend und wichtig sind, aber hier brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit, um das in Ruhe auszuarbeiten. Und Thema 3 oder Päckchen 3 waren dann Themen, bei denen klar war, hier kann zeitnah keine Einigung erfolgen. Entweder, weil die Kassen gemeint haben, Leute, das sind Punkte, die spätestens mit der Einführung der E-Verordnung eh abgeschlossen sind. Macht das jetzt wirklich Sinn, sich wegen 1,5 Jahren da nochmal richtig zu streiten? Oder halt, weil die Kassen darauf hingewiesen haben, dass unsere Ideen zwar teilweise nachvollziehbar sind, aber halt sich mit der Heilmittelrichtlinie nicht vereinen lassen. Wo wir dann gesagt haben, okay, also bevor wir uns jetzt endlos streiten und am Ende es dann doch nicht gelöst bekommen, lassen wir das auch erstmal außen vor. Dann haben wir uns also darauf geeinigt, erstmal das Päckchen 1 abzuarbeiten und zeitnah danach sollte dann eben das zweite Päckchen angepackt werden und danach wollten wir uns dann mit den restlichen Punkten anschauen. Ja, im Sommer gibt es dann immer so ein paar Wochen, in denen nicht viel passiert, weil man einfach nicht alle Beteiligten an den Tisch bekommt wegen der Urlaubszeit. Das heißt, im September waren wir dann wieder in Berlin. Das waren immerhin schon 9 Monate, nachdem das alles losgegangen ist. Und dann schien es auch so, als wäre ein Konsens in greifbarer Nähe. Ich habe mich schon bei der letzten Auszeit gefreut, dass wir es heute vom Tisch kriegen. Dann gab es aber doch eben 3 Punkte, an denen wir uns am Ende des Tages einfach nicht einigen konnten. Und ja, das 3 Punkte mag sich nach wenig anhören, aber am Ende des Tages darf man halt auch nicht einfach nachgeben, nur weil es dann halt eben Montag 16.30 Uhr ist und wir schon 8 Stunden Verhandlungen hinter uns haben. Ne? Dann muss man halt im Zweifelsfall sagen, okay, dann müssen wir halt einfach noch einmal auseinandergehen. Jeder bespricht es nochmal neu und wir treffen uns in absehbarer Zeit wieder. Und so gingen die Verhandlungen dann halt wieder weiter. Dann macht man natürlich wieder eine Meldung, weil man die Mitglieder ja auch informieren möchte, dass man zwischendurch was arbeitet und dass man nicht da irgendwo in der Geschäftsstelle sitzt und Däumchen fädelt. Aber man kann halt immer noch nichts vermelden. Jetzt mussten wieder beide Parteien ihre Zwischenergebnisse in ihren Häusern besprechen und ausloten. Können wir hier einen Kompromiss finden? Wie wichtig ist uns der Punkt? Geben wir vielleicht hier nach und bei dem Punkt dafür gar nicht? Ja, dann mussten sich wieder beide Seiten auf ihre Linie verständigen. Ja, und dann haben wir uns wieder zusammengefunden. Und dann hat sich dieser Prozess tatsächlich viel länger hingezogen als gedacht, bis in den späten Herbst hinein. Jetzt im späten Herbst haben dann aber auch schon die Vergütungsverhandlungen stattgefunden. Und da sitzen dann zum größten Teil auch die gleichen Menschen am Tisch auf beiden Seiten. Das heißt, hier waren dann einfach Kapazitäten gebunden, sodass der Vertrag dann tatsächlich eine Zeit lang warten musste. Ja, und so kommt es halt, dass tatsächlich erst rund 13 Monate, nachdem die Verbände ihre Arbeit zum Thema Vertrag aufgenommen hatten, nämlich am 20. Januar diesen Jahres, am Ende dann das Päckchen 1, wie ich es vorhin genannt habe, dann konzentriert wurde. Bei den Vergütungsverhandlungen ist es ja das Gleiche. Ne? Da liegt es in der Natur der Sache, dass da zwei Vertragsparteien am Tisch sitzen, die halt komplett unterschiedliche Aufgaben haben. Wir Leistungserbringerverbände streiten dafür, dass unsere Mitglieder besser vergütet werden. Und die Vertreter des GKV-Spitzenverbandes haben halt eben die Aufgabe, ihre Leistung, also unsere Leistungen möglichst günstig einzukaufen. Und hierbei kann es natürlich vorkommen, dass man auch in mehreren Verhandlungsrunden keine Einigung findet. Und dann ziehen sich die Verhandlungen halt eben in die Länge, weil jede Seite ihren Job einfach gut machen möchte und machen muss. Ja, und das ist natürlich dann unbefriedigend, weil man gerne irgendwelche Zwischenergebnisse bekannt geben möchte oder Ähnliches, aber das geht halt leider nicht. Das wäre indiskret. Das ist so wie ähnlich wie bei einer Supervision. Das, was in den Vertragsverhandlungen besprochen wird, das muss einfach auch dort bleiben. Da dürfen beide Seiten auch mal Ideen äußern und wieder verwerfen und mal ausloten. Und das ist so ein geschützter Raum. Das kennen Therapeuten, glaube ich. Und deshalb kann man dann oftmals über viele Monate nur erzählen, dass wir verhandelt haben, aber ganz wenig über Inhalte verkünden. Und ich weiß, das ist teilweise anstrengend, aber leider nicht anders durchzuführen.
Ja, das stimmt. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, also die Vergütungsverhandlungen, die wurden ja im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres abgeschlossen. Was ist da denn so bei rumgekommen? Also war das erfolgreich?
Ja, das denke ich, kann man schon durchaus sagen. 20. Januar, das war so ein ganz wichtiges Datum, haben die vier Leistungsbringerverbände dann ihre Unterschriften zum GKV-Spitzenverband mitgebracht und damit die Verhandlungsergebnisse, die wir im Dezember ausgehandelt hatten, definitiv bestätigt. Und jetzt wird auch der Vorstand vom GKV-Spitzenverband im Februar diese Anpassungen aller Voraussicht nach ebenfalls bestätigen. Und danach gibt es eine neue Vergütungsliste, die veröffentlicht werden kann. Also ich bin schon wieder in dieser Schleife. Warum dauert das alles so lange und warum zieht es sich so hin? Weil rein theoretisch könnte ja immer noch jemand sagen, nee, an dem Punkt gehen wir jetzt doch nicht mit, auch wenn wir jetzt über Monate hinweg das ausgehandelt haben. Und dann hätten wir Listen veröffentlicht, die wir dann wieder zurückziehen müssten. Das wollen wir nicht. Aber klar, wir haben ja auch schon im Dezember ein bisschen was erzählt über den Vertrag. Die Rahmenbedingungen sind tatsächlich, glaube ich, das hat jeder mitbekommen, schwer. Im Herbst hat die Bundesgesundheitsministerin mal irgendwann einen Satz in die Richtung gesagt, dass jetzt gar keine Verträge mehr gemacht werden, bei denen irgendwelche Ausgaben steigen, bis die Finanzen der Krankenkassen sich wieder konsolidiert haben. Da sind wir schon erschrocken und haben gedacht, boah, wollen die jetzt Nullrunden mit uns fahren? Dementsprechend haben wir Verbände, sage ich auch ganz offen, bei den Verhandlungen immer gedacht, lass uns mal gucken, dass wir zügig zu einer Einigung kommen. Wer weiß, was da noch kommt in absehbarer Zeit. Ja, und dann hatten wir, wie gesagt, uns ausgerechnet, was wir erreichen können und haben gesagt, ja, diese vorhin ausgeführten Ziffern, Sachkostensteigerungen, Personalkostensteigerungen, Raumkostensteigerungen bringen uns irgendwo in Richtung 3%. Und dann haben wir halt, obwohl das Umfeld schwierig ist, versucht irgendwie über einen späteren Einstieg in die Vergütungsanhebung, der ja jetzt auch erst zum 1.7. stattfindet und unter Einbezug dieser zusätzlichen 5 Minuten Vor- und Nachbereitungszeit ein besseres Ergebnis zu erzielen und haben jetzt in der Kernposition 45 Minuten Behandlung, ja zum 1.7. dann immerhin 6,12% Vergütungssteigerung. Und das ist klar, mehr ist immer schöner und ich will auch selbst mehr, aber man muss einfach auch mal realistisch sein. Und in diesen Zeiten, die wir gerade haben, bei der Knappheit der Finanzen der Kassen, ist das wirklich ein Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann. Also da sind wir ganz glücklich mit.
Ja, das ist auf jeden Fall super, weil, ja, wie du gesagt hast, ne, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht sogar eine Null da steht in der Erhöhung, die dann ja keine Erhöhung mehr ist, da sind 6% ja auf jeden Fall super.
Ja, an der Stelle kann ich vielleicht noch sagen, wir haben jetzt ja diesen Zustand, dass am 1.7. sich die Preise erhöhen. Es gab da auch so ein bisschen Verwirrung. Ich denke, das ist auch über das Mitgliederportal schon ganz gut gelöst worden, wie diese 5 Minuten zusätzliche Vor- und Nachbereitungszeit irgendwie im Alltag umzusetzen sind. Ich kann an der Stelle vielleicht schon ankündigen, in der letzten Märzwoche werden Sarah Herze, die ja mit mir zusammen diese Verhandlungen für den DBL führt, und ich die Mitglieder in 2 Webinaren über die Anpassungen zum Thema Vergütung und auch zu den Vertragsanpassungen ausführlich informieren und Rede und Antwort stehen. Also diese Termine werden wir ganz zeitnah festlegen und dann auch eben bekannt geben. Und dann ist das, glaube ich, auch früh genug, um über alle Veränderungen rechtzeitig zu informieren, sodass man sich dann gut darauf einstellen kann.
Ja, perfekt. Also wenn ihr Mitglied seid, dann schaut auf unseren Veranstaltungskalender, da findet ihr dann die Webinartermine und könnt euch dazu kostenlos anmelden. Und wie sieht mit den Verhandlungen zum Rahmenvertrag aus? Sind die jetzt auch komplett abgeschlossen? Also dieses erste Paket, wie du eben gesagt hast?
Ja, 20. Januar haben wir dann in Berlin noch eine Sitzung gehabt. Da konnte dann zwischen allen Verbänden und dem GKV-Spitzenverband konnten die letzten noch offenen Punkte aus dem vorher schon erwähnten ersten Päckchen von Anpassungen geklärt werden. Aktuell werden jetzt diese letzten Anpassungen noch in den Entwurf eingepflegt. Es ist halt so, manchmal sind sich alle in der Sache einig und dann gibt es dennoch noch einigen Abstimmungsbedarf bei der exakten Ausformulierung, weil es ja dann eben auch so geschrieben sein muss, dass jeder genau verstehen kann, wie es gemeint ist und dass da nicht wieder irgendwelche Missverständnisse entstehen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die finale Fassung in diesen Tagen fertiggeschrieben wird und dann spätestens Anfang März das Unterschriftenverfahren eingeleitet werden kann. Und die Änderungen werden dann, wenn jetzt nichts Unerwartetes mehr passiert, 1. Mai in Kraft treten. Ich hatte ja schon gesagt, dass in der letzten Märzwoche, also voraussichtlich wird das der 24. und der 26. März werden, wird es 2 Online-Abendveranstaltungen geben, in denen dann Sarah Herzl und ich über die Anpassungen informieren und Rede und Antwort stehen. Genau, da kommt dann demnächst noch vom DBL in die Mitgliedschaft eine Einladung dazu.
Ja, das ist doch gut. Jetzt hattest du ja eben noch von diesen Päckchen 2 und 3 gesprochen. Was passiert denn mit diesen Punkten, die in dieser, sag jetzt mal, ersten Verhandlungsrunde jetzt nicht besprochen werden konnten oder die vertagt worden sind?
Lass uns erst noch mal kurz auf dieses erste Päckchen eingehen. Ich meine, ich kann das jetzt nicht alles hier ausführen, sonst wird der Podcast jeden zeitlichen Rahmen sprengen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir wir haben Anregungen aus der Mitgliedschaft mitbekommen, Sachen, über die sich unsere Mitglieder ärgern, Sachen, wo sie auch Absetzungen bekommen, die einfach unfair sind. Und was ich sagen kann, ist, die 40 € Bearbeitungsgebühr werden wegfallen, wenn Abrechnungsunterlagen im Nachhinein korrigiert werden dürfen. Online-Fortbildungen werden normalen Fortbildungen rückwirkend gleichgestellt. Das haben wir ja in Absprache mit dem GKV-Spitzenverband schon im Dezember bekannt geben dürfen. Insgesamt wird es bei einigen Fragen rund um die Prüfpflicht und die Eintragungen auf Verordnungen Klarstellungen geben. Und ich denke schon, dass wir hier in einigen Punkten Lösungen erreicht haben, die in Zukunft ungerechtfertigte Absetzungen stark minimieren. Und dann wird es neben den Anpassungen im Vertrag selbst übrigens auch 2 Auslegungsschreiben geben. Hintergrund dazu ist, dass es im Vertrag Stellen gibt, in denen Prozesse auch jetzt schon klar vorgegeben sind, dass die aber teilweise von einzelnen Abrechnungsdienstleistern sehr kreativ ausgelegt werden. Hält sich ein Mitglied an den Vertragstext, behandelt seine Patienten und anschließend bekommt er oder sie doch eine Absetzung, weil irgendeine Abrechnungsfirma von einer Krankenkasse der Meinung ist, nee, wir sehen das komplett anders. Und an diesen Stellen haben wir halt eben nicht den Vertragstext geändert, sondern haben in einem gesonderten Schreiben erläutert, wie dieser Passus gelebt werden soll. Also als Argumentationsgrundlage, das geht natürlich den Abrechnungsdienstleistern auch zu, mit dem Hinweis, haltet euch dran, aber falls es dann einer nicht tut, hat man eben auch ein Auslegungsschreiben, das vom GKV-Spitzenverband und allen Verbänden unterschrieben ist, wo dann drin steht, nein, es ist eindeutig so von uns gewollt und so gemeint. Das sorgt dann auch für Klarheit. Und wie gesagt, das sind 2 solche Schreiben. Das eine für die Abrechnungsdienstleister der Krankenkassen und ein anderes, wenn es um Fragen der Zulassung geht, das an die Argen geht. Und ja, ich bin da recht zuversichtlich, dass wir hiermit einige Probleme in Zukunft abräumen können. Ja, was passiert jetzt also mit den Punkten, wo wir uns nicht geeinigt haben? Wir haben uns darauf verständigt, dieses Päckchen 2, da geht es jetzt zum Beispiel auch um Sachen wie Transfer von therapeutischen Leistungen in den Alltag, weil wir ja nur in der Praxis unsere Leistungen anbieten dürfen, aber in einigen Fällen halt eben auch total sinnvoll ist, dass man auch mal eine Stunde außen verbringt, mit einem Aphasiker einkaufen geht oder mit einem Stotterer eine Situation bestreitet, die halt nicht in den Praxisräumen stattfindet. Und da müssen wir halt gemeinsam nach einer guten Lösung finden. Das ließ sich auf die Schnelle nicht machen. Das werden wir jetzt zeitnah in Angriff nehmen und werden das Ganze bearbeiten. Und dann gibt es halt eben wieder andere Punkte, die jetzt nicht bearbeitet worden sind, weil, wie gesagt, sie mit der Einführung der elektronischen Heilmittelverordnung ohnehin erledigen werden. Und weil wir einfach auch auf beiden Seiten, also bei den Verbänden wie auch beim GKV-Spitzenverband, auch nur begrenzte Ressourcen haben, und die nicht dafür einsetzen wollen, nach Lösungen zu suchen, die dann vielleicht noch für 18 Monate ihre Wirkung entfalten. Das macht dann einfach keinen Sinn. Ich hatte es ja schon angedeutet, bei anderen Punkten ist das Problem, dass die Heilmittelrichtlinie, die ja nun mal die Grundlage für unseren Vertrag darstellt, ne? Also wir können ja nur Dinge im Vertrag regeln, die dann auch der Heilmittelrichtlinie entsprechen. Und da gibt es halt eben Punkte, bei denen das einfach nicht möglich ist, obwohl sich beide Vertragsparteien, also Kassen wie Leistungserbringerverbände, da durchaus einigen könnten. Aber auch hierzu besteht Hoffnung. Die Heilmittelrichtlinie wird ja auch immer wieder überarbeitet. Letztes Jahr, im Sommer 2025, hat der DBL gemeinsam mit dem DBS über den Spitzenverband der Heilmittelverbände, den SHV, an einer Evaluation der Heilmittelrichtlinie teilgenommen und wird auch jetzt im März wieder nach Berlin zum GBA fahren, um diesen Evaluationsprozess weiterhin zu begleiten. Und wir hoffen mal, dass dann einige oder vielleicht sogar ganz viele von den guten Ideen, die die Verbände damals eingebracht haben, um einfach verbesserte Versorgungsstrukturen und vor allem auch Bürokratieabbau zu erreichen, dann in der neuen Heilmittelrichtlinie sich wiederfinden und umgesetzt werden. Und dann könnte auch an diesen Punkten der Vertrag wieder angepasst werden. Also es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Ja, und an der Stelle muss ich auch einfach mal betonen, dass wir eine wirklich sehr, sehr coole, hätte ich jetzt fast gesagt, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Verbänden, aber auch insbesondere zwischen den Verbänden und dem BKV-Spitzenverband hatten. Und dass wir jetzt nach einigen Jahren, in denen man, ja, die man durchaus teilweise als wild bezeichnen kann, bei den Vertragsverhandlungen ein wirklich gutes Arbeitsklima haben. Und wir werden sicherlich in absehbarer Zeit nicht nochmal den ganzen Vertrag auf den Kopf stellen. Also ich hoffe das zumindest, weil das war wirklich ein Marathonprogramm. Aber wir haben ein richtig gutes Arbeitsklima und ich bin sicher, dass wir auf dieser Basis auch so einen fortlaufenden Prozess haben werden und können, indem wir dann immer wieder einzelne Regelungen, wenn ein Verband sagt, hier drückt der Schuh oder hier müssen wir mal drüber sprechen, dass wir einzelne Regelungen immer mal anschauen, besprechen und anpassen können, sodass also nicht nur die Punkte, die da jetzt noch offen geblieben sind, sondern auch alle weiteren Punkte einfach in so einem fortlaufenden Prozess immer wieder mal besprochen und bearbeitet werden können. Denn am Ende des Tages ist es auch für die Kassenvertreter nicht schön, wenn dauernd irgendwelche Probleme in den Abrechnungsstellen auftauchen. Klar, manche Absetzungen sind wirklich unfair, da habe ich einfach kein Verständnis für. Aber am Ende des Tages wollen alle Beteiligte, glaube ich, möglichst wenig Aufwand haben mit den Abrechnungen und darauf hinarbeiten, dass das alles gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass wir da einfach so ein gutes Arbeitsverhältnis, ein gutes Arbeitsklima mittlerweile entwickelt haben. Hoffe, dass das so weitergeht und bin total zuversichtlich, dass wir da in einem fortlaufenden Prozess auch weiterhin Probleme gut miteinander abräumen können.
Ja, das ist doch super. Das kann man sich auch gut vorstellen. Also jetzt war das ja wirklich so ein riesengroßer Batzen, sage ich jetzt mal, der da irgendwie verhandelt wurde. Und wenn man jetzt halt immer kontinuierlich so, sag ich jetzt mal, kleinere Pakete verhandelt, dann ist das natürlich auch alles irgendwie vielleicht ein bisschen schneller vom Tisch und dann eben nicht der Riesenaufwand, wie es jetzt im letzten Jahr war.
Ja, es ist halt in den letzten Jahren manches, es musste vielleicht auch einfach mal so passieren. Ich will da auch gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen, passiert, was einfach für den Prozess nicht zuträglich war. Denn ich meine, es ist menschlich, man macht einen Vertrag, der Versorgungsvertrag, jetzt habe ich das böse Wort selber verwendet, eigentlich wollen wir sagen, der Vertrag nach § 125 im SGB V wurde neu geschrieben, 2021 ist dann am 15. März 2021 in Kraft getreten und hat ja eine Unmenge kleiner Verträge, regionaler Verträge, kassenspezifischer Verträge abgelöst. Und dass da nicht alle Regelungen gleich optimal festgeschrieben sein können, ist ja auch normal. Und dann hat man ja sich zusammengesetzt, Verbände und GKV-SV, und hat diesen Frage-Antwort-Katalog entwickelt, um dann halt eben Probleme aus der Praxis zu lösen. Und dieser Prozess gestaltete sich dann immer schwieriger und immer zäher. Und dann gab es ja eben ja wirklich ein wildes Hin und Her mit, wir wollen den Vertrag kündigen, aber nicht alle und Klage hier und Schiedsverfahren dort, was dann einfach jahrelang den Prozess gelähmt hat, sodass wir jetzt am Ende des Tages einen nicht gekündigten Vertrag auf der einen Seite und einen Riesenhaufen, man sieht ja 82 Punkte hatten wir gefunden, von Problemen auf dem Tisch hatten, die hatten wir uns ja nicht ausgedacht, sondern das waren alles Sachen, die aus der Mitgliedschaft über Mitgliederportale, über die Rechtsberatung an uns herangetragen worden sind. Und deshalb war das jetzt halt wirklich ein Marathon. Und ja, ich denke, dieses zweite Päckchen ist jetzt auch nochmal ein gutes Stückchen Arbeit, aber dann sollten wir in einen ja, kontinuierlichen Prozess einsteigen können, indem man dann kleine Punkte anschaut, die vernünftig ausdiskutiert und dann halt eben auch gut konsentiert Also wie gesagt, ich bin einfach nur froh, dass wir jetzt so ein gutes Arbeitsklima haben und man hört es vielleicht auch heraus. Ich bin da wirklich ganz optimistisch, auch für die nächsten Zeiten.
Sehr gut, das klingt auf jeden Fall super. Ja, jetzt sind wir am Ende der Fragen angekommen. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst, dass du es nochmal so ausführlich und wie ich finde auch total verständlich erklärt hast. Es manchmal liegt, dass es einfach was länger dauert und ja, was ihr jetzt verhandelt habt. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich, dass ich mal so ein bisschen darüber erzählen durfte. Denn ja, wie gesagt, ich bin, glaube ich, der ungeduldigste Beteiligte bei der ganzen Geschichte, weil klar, die Mitglieder wollen immer gerne hören, was in den Verhandlungen passiert und wann es jetzt endlich ein Ergebnis gibt. Aber wenn man selber was weiß und es nicht erzählen darf, dann ist das tatsächlich teilweise extrem anstrengend. Und vielleicht könnte man jetzt auf diese Weise diese Prozesse noch mal ein bisschen veranschaulichen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ein bisschen darüber plaudern durfte und hoffe, dass es den Mitgliedern, die sich das Ganze hier anhören, gefällt.
In der nächsten Folge spreche ich mit Annika Thurmann über das Thema KI. KI in der Logopädie ist ja auch Thema des Europäischen Tags der Logopädie, der am 6. März stattfinden wird. Und am 13. März hört ihr dann die Folge mit Annika Thurmann zum Thema KI in der Logopädie, Chancen und Grenzen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. An der Stelle auch nochmal der kleine Hinweis auf unsere Umfrage, auf die ich auch in der letzten Folge eingegangen bin, zum Gehalt von Angestellten in der Praxis. Die Umfrage läuft noch bis zum 28. Februar und ihr könnt gerne daran teilnehmen oder sie an Kolleginnen und Kollegen weiterleiten, die in der Praxis arbeiten. Je mehr Daten wir sammeln, desto bessere Ergebnisse. Und damit sage ich Tschüss. Zum nächsten Mal.